Liebe Fugis, es ist Samstag, der 7. Februar. Wir sind zurück aus der, bitte entschuldigt, verlängerten Winterpause. Markus war auf Lese- und Performance-Tour mit seinem neuen Buch Keine Macht für niemanden, Pop und Politik in Deutschland. Ich bin am Atelier und plane Ausstellung, aber jetzt sind wir wieder hier. Wir freuen uns, zurück zu sein, für euch die Bruchstellen in den Feuilleton-Schlagzeilen zu vergolden. Markus, was hast du mitgebracht?
Wir sprechen über die Entlassungswelle bei der Washington Post. Ein Drittel der Mitarbeiterinnen müssen gehen. Und mein zweites Thema ist Bad Bunnys Auftritt bei den diesjährigen Grammys. Was hast du uns mitgebracht, Marc?
Ich habe was aus dem Bereich Medien dabei, denn Europa plant eine Alternative zur Plattform X, ehemals Twitter. Das wird nicht Y, sondern es wird W oder W. Ob und wie das gelingen kann, will ich mit dir besprechen. Und ich habe noch was aus dem Bereich Kunst, nämlich die Restaurierung eines Renaissance-Freskos, auf dem ein Engel nach der Überarbeitung auffällig aussieht wie Giorgia Meloni.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, wenn wir uns, liebe Fugis, mit der Entlassungswelle bei der Washington Post beschäftigen, ein Drittel der Mitarbeiterinnen müssen gehen, dann geht es um Machtlogik und den Preis der Pressefreiheit.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Die Washington Post steckt in einem radikalen Umbruch. Circa ein Drittel der Belegschaft wird entlassen, ganze Abteilungen schließen. Eigentümer Jeff Bezos bleibt bis heute stumm. Der Eingriff wirkt wie eine neue politisch motivierte Managementlogik, die das redaktionelle Selbstverständnis aushebelt. Erst ja kam die Belegschaft von Chefredakteur Matt Murray und dem Personalchef Wayne Connell zu hören, dass rund 300 Leute ihre Papiere bekommen, etwa ein Drittel aller Angestellten, und ganze Ressorts und Büros geschlossen werden. Dann folgte per E-Mail die gute oder die schlechte Nachricht. Sie sind noch dabei, Sie sind draußen. Das ist die Unternehmensführung allerschwärzester Art und die Preisgabe dessen, was die Washington Post ausmacht, die neben der New York Times führende liberale Zeitung der USA wird zerschlagen. Der Umbruch trifft nicht nur Personalstrukturen, sondern auch das Selbstverständnis der Redaktion und ihr Versprechen an die Öffentlichkeit. Die Maßnahme markiert eine Verschiebung zwischen demokratischer Informations- und Medienpflicht und unternehmerischer Profitlogik, die die Zukunft der unabhängigen Berichterstattung bedroht. Und zwar nicht nur bei der Washington Post, sondern wenn schon eine der wichtigsten liberalen Medienstimmen, ja, und Medieninstitutionen Amerikas jetzt in dieser Art und Weise zerschlagen werden, droht das auch anderen liberalen, demokratischen Medien in den USA. Das heißt, wir befinden uns hier gerade in einer historischen Umbruchsituation des Mediensystems der USA. Ein anonymes Mitglied der Redaktion bezeichnet das Vorgehen als, Zitat, Blutbad, Zitat Ende, für eine Institution der US-Presse. Der Prozess wird als unumkehrbar beschrieben. Inhalte, die früherer Prägung der Zeitung waren, geraten in Gefahr. Die Washington Post steht traditionell für hochwertige, unabhängige Investigativberichterstattung, umfassende politische Berichterstattung, investigativen Newsjournalismus, Hintergrundanalysen, Datenjournalismus und solide Quellenorientierung. Zudem wird unglaublich viel Wert gelegt auf klare Fakten, Kontext, Meinungsvielfalt in Kolumnen und eine starke nationale sowie internationale Berichterstattung. Die Auswirkungen dieser Kündigungen auf Inhalt und die Kultur der Zeitung drückt sich aus, etwa im Wegfall wichtiger Ressorts. Es wird keine Bücherbesprechung mehr geben. Es wird keinen Reporter-Podcast mehr geben. Sport fällt weg, regionales und vor allem die internationale Berichterstattung fällt weg. All das erodiert. Auslandsbüros und Korrespondenten sind weltweit betroffen. So hat eine Kriegsreporterin in der Ukraine mitten im Einsatz erfahren, dass sie gekündigt wird und nicht mehr stattfinden wird, ihr Ressort verschwinden wird. Der ehemalige Chefredakteur der Washington Post, Marty Barone, bewertet die Entwicklung extrem kritisch. Eine dunkle Stunde, eine potenzielle Markenzerstörung. Und die Gründe sieht man ganz deutlich daran, Amazon hat, also Jeff Bezos als Chef der Washington Post, war es zur Zeit, als Amazon in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und vor allem aber als 24 sich abzeichnete, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen könnte, folgte diese radikale Veränderung innerhalb der Washington Post. Denn am Anfang lobte man noch Jeff Bezos, lobte man noch sein Engagement für die Washington Post, die Stärkung dieser liberalen, demokratischen Stimme. Aber all das veränderte sich durch die Probleme, die Amazon hatte und vor allem 24 mit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl von Donald Trump. Es gab Vorgaben für Meinungsseiten, Bücklinge vor Trump, 1 Million Dollar Spenden für die Party zur Amtseinführung von Trump, jetzt 75 Millionen für den Film Melania. Und all das hat natürlich die Abonnentinnen der Washington Post vergrault und hart irritiert. Michael Hahnfeld schreibt in der FAZ vom 5. Februar dazu, ich zitiere Michael Hahnfeld, die Zeitung, deren Reporter Woodward und Carl Bernstein einst die Watergate-Skandal aufdeckten, wird zum Regionalblatt. Mit dem Ethos von Woodward und Bernstein, die Wahrheit ans Licht zu bringen, den Menschen zu berichten, was ihre Regierung macht, was in der Welt geschieht und hinter die Kulissen zu blicken, gingen die Journalisten der Post auch heute ans Werk, meint der frühere Chefredakteur Baron. Sie wüssten um ihre Aufgabe für die Demokratie. Die zählt für Bezos, der sich in Sachen Post in Schweigen hüllt und seine Statthalter, den Herausgeber und CEO William Lewis, machen lässt, augenscheinlich nicht mehr. Er folgt der Logik der Macht, der man einer Zeitung schon mal opfern kann. Zitat Ende. Die Gefahr für die USA, für die Medienfreiheit besteht eben darin, dass unabhängiger, kritisch-analytischer Journalismus weiter an Boden verliert, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, aber vor allem halt, wenn es darum geht, dass Politik oder, naja, das sich dienbar machen der Politik, wie im Fall Jeff Bezos, der auch ganz groß natürlich mit die Amtseinführung von Trump mitfinanziert hat, sich immer mehr sozusagen dem politischen Zeitgeist oder den politisch Regierenden andient und damit sozusagen die Idee der Presse, des Journalismus als vierte Macht in der Gesellschaft, als Kontrollinstanz suspendiert. Und mit diesem Veränderungsprozess innerhalb der Washington Post kann man durchaus behaupten, dass liberale demokratische Amerika wird auf der Schlachtbank der Trump-Regierung geopfert. Das ist für mich eine der wesentlichen Konsequenzen, die ich hier sehe. Das heißt, wenn es in Amerika nicht gelingt, die Freiheit der liberalen, pluralen Presse zu schützen und diese Institutionen einer pluralen Demokratie zu stärken, dann wird es in Amerika nicht nur mit Blick auf die Administration Trump immer mehr in eine rechte Diktatur gehen, sondern es wird auch in eine rechte Meinungsdiktatur gehen und immer mehr Kanäle wie True Social und andere werden sozusagen den Zugriff auf die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit bekommen. Was mich interessiert, Marc, was ich dich gerne fragen würde, man könnte jetzt noch wahnsinnig viel dazu sagen, aber was immer ganz spannend ist, was bedeutet dieses Beispiel der Washington Post eigentlich aus deiner Sicht für den deutschen Medienmarkt und für die deutsche Medienfreiheit? Gibt es da Parallelen? Gibt es da Bezugspunkte? Kann man hier lernen? Muss man auf was achten? Also wo stehen wir da? Was meinst du?
Ja, Markus, gutes Wrap-up, die Schlachtbank drastisch genannt. Es fühlt sich so an, es sieht auch so aus. Ich glaube, wir können ziemlich viel hier gucken. Vom Land of the Free, zumindest nicht für die Medien gilt das. Bezos wanzt sich leider genau wie die anderen von Google, von Facebook, Zuckerberg und Co. unfassbar an die große Macht ran, kuschen und machen die Speichel lecker. Und jetzt, ja, also ich kenne die Hintergründe auch noch nicht, warum diese Entlassungswelle kam. Man kann es sich denken, du hast es schon skizziert. Das ist so ein Moment, wo ich mich immer freue, dass wir sowas wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und einfach Institutionen gebaut haben, die vermeintlich nicht angreifbar sind durch solche Mechaniken, weil das einfach, ja, also Washington Post ist klar, ist natürlich eine riesige Instanz, ähnlich wie die New York Times, die ja auch in unfassbar vielen Rechtsstreits und um Millionen immer mit Trump sich rechtlich rumschlagen muss sozusagen und die jetzt eben ja ein Drittel der Mitarbeiter verloren haben. Und ich glaube, das ist ein ganz klarer, oder man kann das ganz klar als Angriff auf die Meinungsfreiheit lesen. Und ja, dann ich denke immer nur, also wer immer noch glaubt, das ist irgendwie eine richtig gute Idee, dass Tech-Millionäre oder Milliardäre in dem Fall schon auch andere Medien und Journalismus irgendwie mit beeinflussen können. Man sieht mal wieder, das ist eine richtig beschissene Idee, denn die haben einfach nicht die Chuzpe oder das Rückgrat für irgendwas anderes als Macht einzustehen offensichtlich. Insofern, ich freue mich über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und lasst uns das als Mahnmal nehmen dafür, dass wir eben nicht nur auf die Macht und auf das Geld schauen können, wenn es um Nachrichten und News und Wahrheiten geht.
Ja, ich stimme dir absolut zu. Also wir sehen es ja, dass der Grund, der genannt worden ist, war, ja, wir müssen die Zeitung jetzt fürs KI-Zeitalter aufstellen, das verändert den Journalismus viel und so weiter. Das war dieser offizielle, naja, Lügengrund, möchte man es mal so nennen, dass andere Motivation dahinter steht, aber das ist so die offizielle Erklärung. Wir sehen aber mit Blick auf Deutschland ganz stark natürlich von Seiten der AfD, dass man natürlich das öffentlich-rechtliche System bekämpft. Man kann natürlich am öffentlich-rechtlichen System Kritik üben, aber die Wichtigkeit für unsere Demokratie, finde ich absolut plausibel und notwendig und wichtig, sozusagen als auch als Machtkorrektiv, als objektive Basis der Informationsvermittlung und so weiter. Und genau diese Idee ist zu sagen, auf der einen Seite, wir versuchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen und man kann, das ist ja aber die Androhung etwa von Höcke in Thüringen, das ist in Sachsen-Anhalt die Gründung, man kann dann, wenn man an die Macht käme, den Rundfunkstaatsvertrag kündigen und damit macht man ja sehr viel Werbung, also das etablierte Mediensystem aushebeln zu wollen. Und auf der anderen Seite stärkt die AfD, bleiben wir nur bei der AfD und gehen wir nicht auf die anderen neofaschistischen Parteien ein, stärkt natürlich das System der alternativen Medien. Und das ist sowas wie True Social bei Trump und andere Medien, die genau darauf einzahlen. Und insofern sehe ich hier schon durchaus mehr Parallelen. Wir sind nicht so weit wie Amerika, weil die Machtergreifung durch die AfD ist bisher zumindest noch, was Deutschland angeht, was nicht Bundesländer angeht, wo es mehr, naja, wenn wir uns Sachsen-Anhalt schauen, mehr Plausibilität hat, dass diese Dinge passieren können bei den Landtagswahlen und so weiter. Aber da sind wir noch entfernt. Aber es ist ein Vorbild, an das man sich orientieren kann. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt an die AfD denken, wenn die AfD jetzt selber nochmal eigene Kanäle lancieren würde als alternative Medien, dann wird es wahrscheinlich asozial rechtsextremistisch heißen, das neue Informationsmedium. Ja. Aber man bewegt sich da, man versucht sozusagen das zu machen. Man versucht, motiviert auch von den USA, bestehende Strukturen einzustürzen oder zum Einsturz zu bringen und auf der anderen Seite alternative Strukturen aufzubauen und die als so die Stimme des Volkes, die Stimme der Wahrheit, so etwas wie bei News, bei Achim Reichel, wo alle immer behaupten, wir sind die Stimme des Volkes, wir sind die Wahrheit, hier hören sie, was sie nie hören und so weiter. Und da, glaube ich, gibt es durchaus schon Parallelen, auf die wir achten müssen und fragen müssen, wie stützen wir unser Mediensystem vor dieser Form von Vereinnahmung und auch wirklich Umbruchsituation.
Ja, so ist es, Markus. Wir bleiben bei, ich weiß nicht, ob es Umbrüche werden, aber zumindest in der Welt der Medien, in Alternativvorschlägen zu bestehenden Dingen. Denn seit ein, zwei Wochen, du, ihr liebe Fugis, werdet es mitbekommen haben, gibt es den Plan und die Ankündigung für eine europäische Social-Media-Plattform, die sich explizit als Alternative zu X, ehemals Twitter, positioniert und die soll den Titel W Social tragen.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Was hat es damit auf sich? Es soll eine europäische Social-Plattform geben. Ich glaube, wir beide freuen uns, sprechen hier schon, solange es Fugengold gibt, drüber. Das Ziel ist ganz klar, es soll eine wertebasierte, transparente und vor allen Dingen europarechtskonforme Plattform endlich mal geben, auch im Social-Media-Bereich. Die Initiatorinnen kommen aus dem deutschen Digital- und Medienumfeld. Es geht ganz klar um eine Alternative zu X. Es ist jetzt nicht ein Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen, die bildbasiert sind, sondern ich denke, es geht um Kurzmeldungen, um gerade auch das Verweben von Nachrichten und Newsmeldungen, was eben auf X passiert. Fokus ist ganz klar, Meinungsfreiheit ohne eine algorithmische Radikalisierung. Es soll natürlich DSGVO-konform sein. Es gibt klare Moderationsregeln und keine ideologische Steuerung von Einzelpersonen. Soweit das Ziel sozusagen. Wir sind natürlich noch in der Startphase, im Aufbau. Das Ganze soll unabhängig von Big Tech-Konzernen stattfinden. Es gibt auch keine bekannten US-Investoren da drin. Und naja, jetzt geht es um Vertrauensbildung und ob und wie wir das hinkriegen. Also warum wir das brauchen, warum brauchen wir überhaupt diese Alternative? Wir haben natürlich oft schon drüber gesprochen, angefangen von der immer wiederkehrenden Frage, warum deutsche Politik und öffentliche Ämter wie Polizei und Ähnliches überhaupt die US-Plattform X, ehemals Twitter, denn benutzen, obwohl die aktuell so in der Kritik steht. Bei X ist super viel passiert, vor allen Dingen seit Elon Musk das übernommen hat. Also er hat, ähnlich wie Jeff Bezos jetzt in der Washington Post, hat er damals den Großteil der Trust and Safety Teams entlassen oder aufgelöst. Er hat rechtsextreme Accounts wieder freigeschaltet. Es gibt eine massive Zunahme von Desinformation, Antisemitismus, Hate Speech. Das Ganze ist einfach so eine algorithmische Radikalisierung geworden. Ganz zu schweigen und gar nicht anzufangen von so einer Grok-KI, die auch in den letzten Wochen wahnsinnig viele Schlagzeilen von Nacktheit, pornografischen Inhalten und anderem natürlich ausgelöst hat. Ich finde, das ist natürlich für Deutschland und Europa besonders problematisch, weil wir ein Stück weit bisher immer noch von diesen Social Networks abhängen, als Europa abhängig sind, obwohl die, na, vor allen Dingen die Moderationsentscheidung gar nicht unserem Wertesystem entsprechend gar nicht demokratisch legitimiert sind und teilweise auch einfach das bekämpfen oder unterlaufen, wofür wir als Europa ja bestenfalls immer noch stehen. Die Frage ist, die will ich auch gleich mit dir kurz besprechen, schafft es Europa, so eine Plattform zu bauen? Technisch natürlich auf jeden Fall. Ich finde, die Herausforderung liegt im Ökonomischen, aber auch im Kulturellen. Wie schaffen wir es erfolgreich, so eine Plattform zu bauen und auch zu etablieren, dass sie dann genutzt wird? Wir haben die ganzen Datenschutz- und Rechtsstandards, wir haben Legitimation dafür, wir haben auch das wachsende Misstrauen gegenüber US-Plattformen. Es gibt Vorbilder wie Mastodon oder Ähnliches, was, würde ich sagen, als Massenmedium trotzdem gescheitert ist. Da gibt's viele, das wäre eine eigene Analyse für sich, aber es hat nicht funktioniert. Es war vielleicht zu technisch, zu nerdy, zu underground. Es hat nicht geschafft, so eine Bewegung auszulösen, die Leute zu begeistern, irgendein Momentum zu erzeugen, dass die Leute da wirklich hinwechseln. Und das ist auch das, was ich als Schwäche sehe. Also uns fehlen manchmal Netzwerkeffekte. Dazu gehört natürlich auch das fehlende Risikokapital. Also die große Frage, wer ist wirklich bereit, da rein zu investieren in diese Infrastruktur, die wir unbedingt brauchen. Wir haben eine Fragmentierung der Kulturen und Sprachen. Das sehe ich aber auch als Chance natürlich. Und wir müssen es schaffen, und da will ich als Designer noch einen kleinen Blick drauf werfen, so eine Art, ich sag mal ganz salopp, Coolness-Faktor oder so, in diese Plattform reinzukommen, dass die sexy werden, dass sie Spaß machen zu benutzen, dass sie auch so einen Pull erzeugen sozusagen und da gar nicht so weit reingehen, aber es gibt in dem, was ich täglich mache oder auch unterrichte, natürlich immer um Design und auch User Experience Design. Und da gibt es natürlich ein paar erfolgsentscheidende Kriterien. Also wie niedrig schaffen wir es, Einstiegshürden zu bauen? Von Onboarding über Anmeldung und Ähnliches. Wie klar schaffen wir es, eine algorithmische Transparenz zu geben? Keine Shadowbans, keine, einfach verständlich und klar zu sagen, wer moderiert hier, wie funktioniert das? Aber auch sowas wie, wie gestalten wir denn dann Zwist und Streitigkeiten? Also wie sieht eine UX für Widerspruch, für Einspruch, für offene Diskussionen auf, für Kontextualisierung statt Empörung, wogegen wir ja gehen wollen? Und wie schaffen wir es vor allen Dingen, so eine Art Identität zu schaffen? Also auch bloß keine Behördenästhetik, alles in Mausgrau und Steingrau, keinen moralischen Zeigefinger. Also wie schaffen wir es da, die Haltung zu bewahren und trotzdem eine positive Erzählung zu schaffen für so eine neue Plattform? Also ich glaube, W Social ist jetzt darf kein naiver Twitter-Klon werden, darf nicht naiv oder spröde daherkommen, sondern es muss wirklich so ein politisches Infrastrukturprojekt werden, wo Leute rein investieren. Und ich glaube, es hängt nicht nur von der Technik, sondern vor allen Dingen von dem Design-Denken zu dieser Plattform ab, ob das kulturell akzeptiert wird. Ja, deswegen meine Frage an dich, Markus, zum ganzen Thema. Wie schafft es Europa, so eine neue Streit- und Diskurskultur zu bauen und schaffen wir das überhaupt jenseits von amerikanischen Social-Media-Plattformen?
Das ist ein super Beispiel und es gibt eine schöne Überlegung von Oskar Negt, Alexander Klugen in ihrem 72er Buch Öffentlichkeit und Erfahrung. Da heißt es, wenn ich was verändern will in einem System, Ideen gegen Ideen, Produkte gegen Produkte, Produktionszusammenhänge gegen Produktionszusammenhänge. Das heißt natürlich, ist es doch völlig wichtig, Alternativen zu entwickeln, Optionen zu entwickeln und nicht nur immer zu sagen, naja, das ist ein Monopol, da sind Monopolisten, brauchen wir da gar nichts zu machen. Das ist Unsinn, das ist Selbstaufgabe, eine Ohnmachtsperspektive, von denen dann halt die Monopolisten sagen, genau darauf wollen wir hinaus, wir haben so eine Marktmacht, wir haben so eine, so viel Power, ihr habt doch gar keine Chance. Und das ist das alte David-gegen-Goliath-Prinzip letztendlich. Und ich finde es gut und wichtig, schafft Alternativen. Ob die dann tragfähig sind, funktionieren werden und so weiter, das ist erstmal scheißegal. Schafft diese Alternativen, probiert sie aus, aber eins ist wichtig. Gebt sie nicht in die Hände von einer Person, von einem Unternehmen oder von zwei Personen. Macht sie als vielfach verzahntes Zusammenwirken von solidarischen politischen Kollektiven, in dem nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern mehrere entscheiden, zutragen, sich abstimmen müssen und so weiter. Monopole leben davon, dass sie halt einem Monopolisten oder einem Monopol unterstehen, so, der die ganze Macht in sich bündelt als Machtzentrale. Das muss aufgebrochen werden. Die Macht muss auf mehreren Schultern sein. Das ist der erste Aspekt. Der zweite ist natürlich machen und nicht nur eins, man kann auch ein zweites ausprobieren. Und man muss sich aber sehen, wie halten wir die Unabhängigkeit zu US-amerikanischen Medienunternehmen dieser Größe? Unabhängigkeit ist eine ganz große Frage, also ganz große Aufgabe. Wie schaffen wir eine europäische Idee, das heißt ein europäisches Netzwerk, das europäisch getragen wird, so auf der Idee der Europäischen Union? Und wie halten wir uns hier wirklich unabhängig von US-Medienkonzernen, von diesen transnational operierenden Medienkonzernen? Was bedeutet es dann auf einer Ebene, die wir ganz schwierig hinbekommen, wenn wir an diese US-amerikanischen Medienunternehmen denken, die wir ja alle kennen, die wir alle nutzen? Wie schafft man rechtliche Regulierung in Krisenfällen oder in Fällen, die wir jetzt kaum hinbekommen? Rechte Hetze, dann Pornografie, sexuelle Gewalt und so weiter. Wir haben so viele Momente, ja, die wir ganz schwierig regulieren können, wenn wir bei Instagram sind, bei Facebook sind und so weiter. Wie schafft man hier eine rechtliche Regulierung, eine Grundlage für ein demokratischeres soziales Netzwerk und so. Das wäre ein anderer Ansatz, den man von Anfang an mitbedenken müsste. Und das ist etwas, was auch nicht gemacht wird. Wie holen wir die Bürgerinnen der Europäischen Union mit hinein? Wie lassen wir sie nicht nur draußen als Userinnen, wie bringen wir sie hinein als Mitdenkende, als Mithandelnde, als diejenigen, die intervenieren können? Das ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt und nicht nur zynisch halt, wir sind alle diese Konsumschafe, die einfach für ein Herz ihr Herz opfern. Also ich kriege ein schönes Herzchen als Bestätigung meiner Selbstdarstellung und dafür opfere ich meine Seele, dafür opfere ich mein Herz, dafür opfere ich meine Haltung und meine Überzeugung, nur weil ich so geil bin, Herzen zu bekommen, zu sagen, wow, look at me, I'm so great. Und das sind solche Momente, die ich glaube, ich helfen können, um eine wirkliche Alternative anzubieten, die tragfähig ist und die basisdemokratisch funktioniert, die in dem Sinne einer europäischen Idee funktioniert und wirklich dann auch eine Gegenmacht, eine kommunikative Gegenmacht darstellt zu dem, was wir bisher kennen.
Auf jeden Fall. Und um es gesamteuropäisch auszudrücken, it's about fucking time. Ne? Facebook ist von 2004. Es sind über 20 Jahre. Es wird Zeit, dass wir selber Alternativen bauen. Markus Fugis, wie kommen wir mit so einem Social Network aus der Nische in den populären Mainstream? Die nächste Newsmeldung, die du hast, kommt direkt aus dem Herzen der Popkultur.
Ja, und zwar bringt Bad Bunny bei den Grammys Trump zum Zittern und zu Wutausbrüchen.
Mehr als Musik. Pop.
Bevor ich Gott danke, sage ich Eis raus. Das sagte Bad Bunny in seiner Grammy-Dankesrede am letzten Sonntag in Los Angeles. Und kritisiert damit das menschenverachtende und rassistische Vorgehen der vermummten Eisparamilitärs mit glänzenden goldenen Dienstmarken in amerikanischen Städten. ICE, die Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde der USA, terrorisiert, autorisiert durch die Trump-Regierung ein ganzes Land. Demokratie erscheint in den gegenwärtigen USA beinahe ausschließlich als das, was die Trump-Regierung zur Demokratie verklärt und verfälscht. Bad Bunny fährt in seiner Rede mit Worten fort, die wie eine leidenschaftliche Rede einer oder eines Aktivistinnen bei den Protesten in Minneapolis klingen. Ich zitiere noch einmal Bad Bunny. Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen und wir sind Amerikaner. Das sagte der Musiker im Namen aller Menschen mit Migrationsbiografie in den USA. Dazu schrieb Trump auf X, ich zitiere Trump, The Grammy Awards are the worst, virtually unwatchable. CBS is lucky not to have this garbage litter their airways no longer. Zitat Ende. Das kommentiert Jan Wiele in der FAZ vom 3. Februar wie folgt, ich zitiere, nach seiner säkularen Predigt bei den Grammys vor dem Auftritt in der Halbzeitshow beim Super Bowl, das findet jetzt am Wochenende statt, ist der Rapper Bad Bunny ein amerikanischer Hoffnungsträger. Zitat Ende. Beim wichtigsten Musikpreis der USA wurde sein Album, ich entschuldige mich jetzt für mein nicht vorhandenes Spanisch, De Tierra Más Fotos, als Bestes des Jahres ausgezeichnet. An diesem Abend geriet der Erfolg einer spanischsprachigen Platte fast in Vergessenheit, denn im Mittelpunkt der Verleihung standen in diesem Jahr Politik und Widerstand. Bad Bunny positioniert sich ja schon seit langem, darauf sind wir schon eingegangen im letzten Jahr, gegen die rassistische, menschenverachtende Migrationspolitik von Donald Trump. Aber nicht nur Bad Bunny positioniert sich an diesem Abend gegen Trump, auch Billie Eilish, die für Wildflower mit dem besten Song des Jahres ausgezeichnet wurde, kommentiert die aktuelle politische Lage und ich finde, das ist ein großartiges Zitat, also ich zitiere sie wörtlich, niemand ist illegal auf gestohlenem Land. Zitat Ende. Und fügte hinzu, das erste Wort wurde weggepiept, ich zitiere, fuck ICE. Zitat Ende. Die Newcomer-Gewinnerin Olivia Dean wurde in ihrer Kritik an Trumps Politik persönlich, als sie sagte, ich zitiere, ich stehe hier als Enkelin einer Einwanderin. Ich bin das Ergebnis von Mut und ich finde, dass diese Menschen es verdienen, gefeiert zu werden. Zitat Ende. Seit der Präsidentschaft Trumps haben die politischen Kommentare bei den Grammy Awards zugenommen. Seit den brutalen und mörderischen Einsätzen des ICE in den vergangenen Wochen haben sie vermutlich einen Höhepunkt erreicht. Und wir haben auch unter der Administration von Trump ein Wiedererstarken des Protestliedes in den USA. In der nächsten Woche spreche ich als eines meiner Themen, um das hier zu verlängern, über Streets of Minneapolis von Bruce Springsteen und Minnesota Nazis von NoFX, um diese Form der Protestlieder gegen ICE, die Stimmen gegen ICE, gegen die Trump-Regierung, die sehr prominenten Stimmen, nochmal in den Fokus zu stellen. Carolina Schwarz schreibt hierzu in der Taz vom 2. Februar, ich zitiere, kein Wunder angesichts der grausamen Bilder, die in diesen Tagen um die Welt gehen. Schweigen und wie gewohnt weitermachen ist keine Option, wenn ICE-Agentinnen jegliche Gefühl für menschliches Verhalten verloren haben. Wenn sie Kinder festnehmen, Menschen brutal aus ihren Häusern zerren oder auf offener Straße hinrichten. Der Einsatz in Minneapolis versetzt eine Stadt, ja ein ganzes Land, in Angst. Menschen verbarrikadieren sich in ihren Häusern, Kinder werden nicht mehr zur Schule geschickt. Da ist es nur folgerichtig, dass diejenigen, die eine Stimme haben, davon Gebrauch machen. Zitat Ende. Nicht nur als Bewältigungsstrategie, sondern auch als Stimme der Künstlerinnen und Künstler, die gegen die Verhältnisse zum Aufbegehren aufrufen. Nicht allein, weil es Trump, wie aktuell bei der Grammy-Verleihung, ärgert, sondern weil ihre Stimmen Gewicht haben. Sie werden gehört. Sie hallen nach und geben jenen Gehör, die sich zu äußern fürchten. Je stärker faschistische Tendenzen der Trump-Regierung und je lauter autoritäre Stimmen werden, desto stärker muss der Widerstand wachsen. Ich blicke daher, obwohl ich überhaupt kein Fan des Sportereignisses bin, mit viel Spannung auf den umstrittenen und umkämpften Auftritt von Bad Bunny an diesem Wochenende in der Halbzeitpause beim Super Bowl-Finale im American Football, bei dem alleine in den USA etwa 130 Millionen Menschen zuschauen werden. Nicht nur, weil er dort auf Spanisch singen wird, ist Bad Bunnys Auftritt seit Monaten umstritten. Vielleicht zeigt uns Bad Bunny, dass Trump nur eine Phase ist, Hase, und nicht der Anfang vom Ende der USA. Was mich interessiert, Marc, mit Blick jetzt wieder auf dieses Ereignis, ich möchte wieder den Vergleich ziehen, USA und Deutschland. Marc, brauchen wir diese Widerständigkeit von prominenten KünstlerInnen, auch in Deutschland, gerade mit Blick auf die AfD, wenn diese, wie aktuell im Wahlprogramm von Sachsen-Anhalt, eine, ich zitiere, Abschiebe- und Remigrationsoffensive, Zitat Ende, zum Parteiprogramm erhebt und von einer, ich zitiere, perversen Regenbogen-Propaganda, Zitat Ende, spricht, also den Kampf für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung als Perversion markiert und damit die Menschenwürde verletzt und durch diese Verfassungsfeindlichkeit einen Beitrag zur Auflösung der pluralen, liberalen Demokratie leistet und damit auch wiederum ein Beleg für die Notwendigkeit eines Parteiverbotsverfahrens.
Wir bräuchten das, lass es mich so sagen. Ich finde, was in den USA passiert, um da kurz drauf zurückzugreifen, ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde es bemerkenswert, aber auch, dass ich verfolge die gerade die so richtige Chart-Pop-Musik nicht so extrem. Was zumindest bei mir ankommt, ist aber immer noch ein, es sind andere Leute, die sich sonst politisch verhalten. Ich finde es interessant, wer sich zum Beispiel in US-Pop-Künstlern zu Konflikten im Ausland, zum Beispiel im Israel-Palästina-Konflikt, äußert und wie vehement und wo das passiert und wie lange das passiert und wie verhältnismäßig dann, ich finde es sehr gut, dass das passiert, aber verhältnismäßig wenige zu den inländischen Konflikten von ICE oder so jetzt Songs machen. Ich finde die es gibt, die Statements stark, ich finde das super, aber verhältnismäßig dafür, dass du diese Zustände in USA im eigenen Land hast, immer noch recht wenige. Nichtsdestotrotz finde ich, hat die Popmusik in USA eine andere Dynamik, ein anderes Gewicht, ein anderes Tempo. Für mich persönlich auch, wenn ich mir die Charts in Deutschland, wir haben Ende letzten Jahres nochmal in die Charts reingeschaut für eine Sache. Zumindest dort war ganz, ganz wenig bis nichts, was im Jetzt, in der Gesellschaft, in politischen Themen verankert war. Da waren Fire-Tracks, da waren Feel-Good-Tracks. Wir haben, glaube ich, hier in der Popmusik gerade auch so einen großen Rückblick und Rückgriff von Wetten, das und alten anderen 90er Jahre und 2000er Hits sozusagen. Ich glaube, wir bräuchten das. Ich wünsche mir das. Aber ich glaube, da muss sich noch viel, viel ändern, dass das nicht nur aus Punk und spannenden, guten Subkulturen rauskommt, sondern bis das wirklich in die Charts reinkommt, muss viel passieren. Ich fände es sehr, sehr gut, wenn es geschehen würde.
Ich finde, es ist eine demokratische Verpflichtung für alle Künstlerinnen, die sich als Demokratin begreifen und sagen, ich erreiche ein Mainstream-Publikum. Wer hier wegschaut aus kommerziellen Gründen von dem Rechtsruck und dem verstärkten Neofaschismus in unserem Land, ist verantwortungslos im Umgang mit der Exklusivität, die man im Zugang zur Öffentlichkeit hat. Denn wenn ich Millionen Leute, vielleicht auch Grauzonenpublikum damit erreiche und denen Denkanstöße gebe und mich so klar positioniere. Ich meine, Billie Eilish hat also unfassbar auf den Punkt gebracht, worum es geht. Ja, wenn wir den Völkermord an der indigenen Bevölkerung Amerikas betrachten, denen das Land geraubt worden ist, damit the land of the free sich gründen konnte überhaupt. Ja, wenn man das sich betrachtet und diese starke Stärke der Aussage, wenn man Bad Bunny als einen der erfolgreichsten globalen Künstler sich hinstellt und sagt, ich mache mich riskant wie nichts, aber es ist meine Aufgabe als Demokrat, die Demokratie zu stärken, weil die Kunst hat die Aufgabe, nicht nur unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit zu verändern, sondern eben auch Stellung zu beziehen und zu sagen, in Zeiten, in denen es eine außerparlamentarische Opposition geben muss, kann die auch von Seiten der Kunst, der Musik und so weiter kommen. Und ich finde, dass, wenn wir auf dieser Seite in Deutschland uns umsehen, ist das, du hast vollkommen recht, dass in Amerika extrem viel mehr sein müsste und extrem viel stärker sein müsste. Aber wir haben ja in Deutschland so gut wie nichts auf dieser Ebene. Es ist ja so gut wie niemand, der wirklich den Mund aufmacht, sich ganz klar positioniert und so weiter. Außerhalb eben von Subkulturen, außerhalb von politischen Bands, die das seit Jahrzehnten machen und so. Das ist auch wertvoll, das ist wichtig, das muss weitergehen. Aber es ist ganz spät, ist dann so jemand wie Roland Kaiser auf einmal auf den Zug auf, ja, und dann sagt man, Roland Kaiser hat Impact, aber naja, also woher kommt die Motivation? Also ist das sozusagen wirklich so gesagt, ich muss es jetzt tun, oder ist es so lange der Druck gekommen, dass jemand wie Roland Kaiser sich positionieren muss? Und da, finde ich, haben wir unglaublichen Entwicklungsbedarf innerhalb von Deutschland.
Da haben wir definitiv viel Luft nach oben. Wichtig vielleicht an der Stelle der Hinweis, ich erwarte von Künstlern ja nicht, die müssen das nicht zwangsläufig in ihr Werk integrieren. Ne? Also ähnlich wie du es jetzt meintest, ja, man kann ja Haltung zeigen in Reden, in den Social Statements, wo auch immer. Ne? Es muss nicht in die Kunst, ins Werk Einzug halten. Ich glaube, das meintest du auch nicht, aber es wäre gut, sich zu positionieren. Ja,
100%. Definitiv. In Amerika ist es ja so, wenn die Rationalität aufhört, regiert der Glaube. Amerika ist ja immer noch ein sehr gläubiges Land und deshalb muss man auch bei den Grammys nie vergessen, Gott zu danken. Nach Gott kommt der Agent und dann kommt sozusagen der Dank an das Publikum. Und ich glaube, du musst uns jetzt mal zum Rausbringen heute göttlichen Beistand durch ein Menschmedium auf Erden bringen.
Markus Fugis, genau das mache ich. Wir verbinden die Kunst, die Politik und den Skandal in der letzten Meldung, denn es gibt in Rom eine große Kontroverse, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ausgelöst durch eine Restaurierung von einem Renaissance-Fresko. Da wurde ein Engel restauriert und neu gemalt und jetzt sieht er aus wie die Neofaschistin Giorgia Meloni.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
In Rom gibt es eine Kirche, Markus. Die steht nicht im Vatikan übrigens, das ist wichtig. Und die wurde restauriert, beziehungsweise das historische Fresko, die Wandmalerei in der Kirche wurde restauriert. Und da wurde ein Engel neu gemalt sozusagen. Und der erinnert jetzt fast alle, die sie ihn sehen, an Giorgia Meloni. Es ist ganz wichtig, es gibt keinen offiziellen Statement des Künstlers oder auch keinen Beleg dafür, dass das ein absichtliches Porträt war. Er äußert sich da auch nicht konkret dazu. Aber die Ähnlichkeit wird natürlich von allen BesucherInnen, Kunsthistorikerinnen, von allen Medien gerade attestiert und unterschrieben. Auch wichtig zu sagen, Vatikan ist hier nicht der Auftraggeber und auch nicht verantwortlich für das Motiv sozusagen. Der hätte sich sonst dazu verhalten können schon. Die Kulturverwaltung sagt auf jeden Fall, diese Restaurierung dürfen natürlich auf gar keinen Fall zeitgenössische politische Bezüge herstellen. Es wird auch geprüft, ob das jetzt ein klarer Regelverstoß ist, sozusagen für den Restaurator. Er äußert sich nicht dazu, weiß das wenn zurück. Und ich finde total interessant, es gibt natürlich eine ganz problematische Symbolverschiebung, also Wahrnehmungs- und Deutungskonflikt, vielleicht sogar eine politische Instrumentalisierung. Für alle Fugis, kurzes Wrap-up, Giorgia Meloni, natürlich total umstritten, international auch, steht in der postfaschistischen Tradition der Fratelli d'Italia und hat restriktive Migrationspolitik, ein ganz stark nationalistisches Kulturverständnis, große Nähe zu anderen rechten Regierungen in Europa und einer der wichtigsten Punkte ist natürlich, dass sie so eine strategische Umdeutung von kultureller Tradition als, ich zitiere, natürliche Ordnung vollzieht. Und jetzt ist sie sozusagen als Ikone auf einem Kirchenfresko zu sehen, ein großer Skandal, wenn man sich für Kunstgeschichte interessiert und dafür affin ist irgendwie. Ich finde es interessant, weil gerade in der Renaissance, wo das entstanden ist, natürlich Auftragskunst und Macht und Politik total eng verwoben waren. Der entscheidende Unterschied ist, dass das damals offen gelebt wurde. Das war die offene Praxis, das sozusagen strukturell historisch verankert. Ich finde, in der heutigen Gesellschaft wäre das total und ist das total inakzeptabel. Es gibt, das darf man nicht unerwähnt lassen, es gab zum Beispiel in Borja in Spanien ja diesen berühmten Fail von dem übermalten Jesus von der Hobbykünstlerin sozusagen, Ecce Homo. Ich glaube, so spricht man es aus in Spanien. Wenn ihr es nicht kennt, unbedingt googeln. Ein großer Lacher, die hat so eine Art erweiterten Smiley einfach auf dieses Gesicht gemalt. Und ich habe in dem Nachdenken darüber natürlich über andere Sachen nachgedacht, ne? Also wie so Kunst, wir sprachen gerade drüber, natürlich immer die gesellschaftliche und politische Rolle auch spielt, aber eben auch, wie sich das in der Restaurierung eigentlich abbilden kann. Ist eine Restaurierung ist immer auch eine Interpretation, das ist ja kein neutraler Akt sozusagen. Jede Entscheidung für Gesichtszüge, Ausdruck, Haltung ist natürlich kulturell kodiert und ich glaube, das macht für mich persönlich auch diesen Restaurationsberuf so total spannend, weil du das ja nicht nur wiederherstellst, sondern immer ganz viele Entscheidungen hast und jetzt diese rechte Politikerin in das sakrale Kunst reinzupacken, totaler Fail, finde ich. Abschließend muss man auch nochmal abgrenzen, wenn jetzt der Artist Shepard Fairey zum Beispiel, der so Street Art, Graffiti inspirierte Kunst macht, der hat ganz berühmte Obama-Porträts mit Hope drunter stehen, auch für seine Kampagne gemacht und so. Das ist, finde ich, ein anderer Kontext, weil das zeitgenössische Kunst ist. Offener politischer Kommentar, bewusste Parteinahme sozusagen. Also ein ganz anderer Kontext und Autorenschaft und Transparenz wieder total entscheidend ist. Naja, Restaurierung bleibt für mich auf jeden Fall nicht politische Bildproduktion, aber die Frage an dich, wenn selbst Restaurierung plötzlich politische Bilder produziert. Sind wir jetzt gerade, Markus, wieder an einem Punkt, an dem sich Macht ungeniert in kulturelles Erbe einschreibt? Oder haben wir irgendwie verlernt, einfach sensibel mit Kunstgeschichte umzugehen?
Lass es mich so sagen. Die katholische Kirche in der Form des Papstes hat im Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg vor dem Faschismus kapituliert und dem Faschismus Dienste geleistet. Ja, hat sich, wie es man in den Kirchenjargon sagen würde, versündigt an dem Opfer des Faschismus und Nationalsozialismus. Aber eins hat die katholische Kirche nicht gemacht. Sie hat Hitler und Mussolini nicht zu Heiligen erklärt. Und insofern ist es hier auch so, dass eine Postfaschistin wie Giorgia Meloni wird niemals zu Heiligen erklärt. Wenn das Gesicht jetzt so aussieht, das ist vielleicht das der Fiebertraum der Postfaschistinnen in Italien. Aber bei aller Kritik, die ich jederzeit gerne an der katholischen Kirche übe, Faschistinnen sind zumindest bisher noch nicht zu Heiligen erklärt worden.
So Es ist Markus, liebe Fugis. Wir können auch immer noch auf die interventionistische Kraft von Graffitis vertrauen, wenn es darum geht. Aber das war's für diese Woche schon wieder. Wir sind im neuen Jahr, wir sind zurück. Ich freue mich sehr, es hat mir alles gefehlt. Wir sind nächsten Samstag wieder für euch da. Dann ist es der 14. Markus, liebe Fugis, zum Abschluss.
Bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.